comes Roger Goodell.
Janet, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Sebastian. Moin, Sebastian.
Moin und vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Sebastian Strunk ist heute dabei. Der war ja schon mehrmals bei uns in der Footballerei. Ihr werdet ihn kennen. Großer Fan der New York Jets und damit der perfekte Gesprächspartner für unser heutiges Thema. Es geht nämlich monothematisch nur um eine Person mal wieder, und zwar um Zach Wilson, den Quarterback der New York Jets. Wie tickt der eigentlich? Ihr kennt es aus diesem Format. Es geht weniger ums Sportliche als vielmehr um den Menschen, um das Private. Initiator dieser Folge ist Clearski92. Der hat nämlich über YouTube eine Geschichte erzählt, die ich noch nicht kannte, du ja wahrscheinlich schon. Und zwar ist der Onkel von Zach Wilson, David, ein Airline-Mogul in Brasilien mit einem geschätzten Vermögen von $400 Millionen. Der hat unter anderem JetBlue gegründet. Du wusstest genau. Das wahrscheinlich schon, oder? Irre Geschichte.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja gerade im Pre-Draft Prozess ist das des Öfteren erwähnt worden, weil da wird ja eigentlich immer alles ausgepackt. Die Zeit ist ja nur sehr lang bis zum Draft und auch sehr viel Zeit für Geschichten. Und da die Jets ja den Second Overall Pick hatten, hat sich die Presse natürlich darauf gestürzt. Und es wurde ganz, ganz viel hin und her vermutet, dass Zach Wilson nur so weit oben steht in den Pre-Draft-Rankings, weil sein Onkel investiert hat. Und JetBlue ist ja auch, meine ich, auch von der NFL sogar Sponsor. Auf jeden Fall von einigen NFL-Teams. Und da wurde drüber spekuliert, dass es der Hauptgrund ist, warum Zach Wilson überhaupt so weit vorne ist. Und Zach Wilson ist gar nicht so gut. Und der bezahlt die Leute dafür, dass sie erzählen, dass Zach Wilson gut ist. Es gab hier eine Menge Geschichten dazu, ja. Also es ist auf jeden Fall eine Familienverbindung.
Da wollen wir später auf jeden Fall noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Seitdem ich das weiß, macht für mich ja viel mehr Sinn, dass der bei den Jets gelandet ist und mit dem Hashtag Take Flight und so weiter. Also jetzt habe ich es verstanden, Sebastian. Jetzt habe auch ich es endlich verstanden.
Ja, es passt, ne? Also JetBlue hat schon vorher, also es ist jetzt nicht erst seitdem, ein Flugzeug in New York Jets Farben, das in New York sitzt. Aber ich denke einfach, die Werbung ist einfach Match made in heaven.
Gut. Lass uns mal, wir gucken natürlich später auch noch in dieser Folge ein bisschen voraus, wie Zach Wilson denn seine zweite Saison bestreiten wird, deiner Meinung nach. Wie fällt denn aber dein Fazit nach seiner NFL-Premieren-Saison als Rookie aus, soweit?
Ja, also tatsächlich ein bisschen besser, als es viele vermuten. Ich finde, er kommt ein bisschen zu schlecht weg. Die Statistiken, klar, 2300 Yards, 9 Touchdowns, 11 Interceptions, 4 Rushing Touchdowns, sieht sich jetzt underwhelming, sag ich mal. Aber er ist ein Rookie in einem wirklich ein Team gewesen, das ein Rookie Head Coach, ein Rookie Offensive Coordinator, der ein kompliziertes offensives System mitbringt. Und ist in der zweiten Saisonhälfte viel, viel besser geworden. Und das ist für mich das Entscheidende. Meiner Meinung nach ist das sowieso, dass Rookies, insbesondere Quarterbacks, einfach viel zu früh vom Bus geworfen werden in der Liga und von einem Rookie schon viel zu viel verlangt wird. Und nach der Saison, nach einem Jahr, wollen alle schon bewerten, ob der was ist oder ob der nichts ist. Ähnlich ist es ja bei Trevor Lawrence, der ja nun wirklich alles Talent dieser Welt hat, aber jetzt auch nicht unbedingt die beste erste Saison gespielt hat. Aber man muss ja auch erstmal ankommen. Und gerade bei Zach Wilson ist das so ein Ding, das ist so ein jemand, der alles aufsaugt, alles erarbeitet. Also ich sehe doch fröhlich in die Zukunft, wenn ich mir überlege, dass er mit 4 Wochen in der Verletzung zwischendurch einmal raus war, vorher eine Turnover-Maschine war. Ich glaube 9 Interceptions in 6 Spielen und oder in 5 Spielen und die restlichen 7 Spiele, die er gespielt hat, hat er den Ball nur noch 2-mal zum Gegner geworfen und den Ball nicht mehr gefumbled. Also es ging aufwärts und da bin ich jetzt zuversichtlich, dass es mit den neuen Waffen, die die Jets haben, noch weiter aufwärts geht.
Wenn man bedenkt, dass er auch noch relativ jung ist, er wird im August auch erst 23, finde ich auch, kann da auf jeden Fall Hoffnung bestehen der Besserung, um uns mal anzuschauen, wo er denn eigentlich herkommt. Also der komplette Name, der volle Name von ihm ist Zachary Capado Wilson, weiß vielleicht auch nicht jeder, hat noch 5 Geschwister, alle Geschwister oder alle Kinder der Familie Wilson haben so einen hawaiianischen Mittelname. Capano, habe ich rausgelesen, ist die Übersetzung, die deutsche Übersetzung ist gerecht. Und er hat offenbar ein sehr enges Verhältnis zu seinem Vater Mike. Ist dir das auch so gegangen bei der Recherche?
Ja, genau. Also sein Vater ist hawaiianische Herkunft. Aber ich glaube auch nur halb Hawaiianer. Auf jeden Fall gibt es dort die Verbindung nach Hawaii und daher kommt so ein bisschen die zweite Namensgabe. Aber man muss ja auch sagen, er sieht jetzt ja auch nicht unbedingt, oder die Familie sieht jetzt ja nicht sehr hawaiianisch aus. Aber auf jeden Fall ist da irgendwo eine Wurzel im Hawaiianisch.
Er sagt selbst über seinen Vater Mike, dass er selbst sehr viel von ihm gelernt hätte. Mike selbst, also dessen Vater hatte wohl nicht so eine einfache Kindheit. Sein Vater war Alkoholiker, ist früh gestorben, seine Eltern haben sich scheiden lassen. Und deswegen will er jetzt oder wollte er umso mehr irgendwie da sein für seine eigenen Kinder. War auch lange der private Quarterback-Coach seines Sohnes, Zach. Wie bewertest du sowas immer, wenn der Vater so ein Übervater, so ein Helikoptervater ist, der dann auch irgendwie der Quarterback-Coach ist und auch im Privaten irgendwie ganz viel über Football gesprochen wird? Sportväter, Sportmütter haben ja nicht den besten Ruf.
Nee, also ich hab 2 9-jährige Söhne und deswegen kann ich das verstehen. Was man teilweise so am Wochenende auf Fußballplätzen oder auf Baseballplätzen hier erlebt, ist dann schon ein bisschen schräg. Ich halte da wenig von, wenn der Trainer gleichzeitig der Vater ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Vater auf dieser Welt gibt, der sein Kind wirklich 100%ig neutral behandelt. Und so haben die Kinder halt immer irgendwo diesen kleinen Vorteil gegenüber den Teamkameraden. Weiß nicht. Es gibt natürlich viele erfolgreiche Kombinationen, wo die Väter dann schon große Sportler waren und die Söhne dann auch der große Sportler waren. Oder werden. Aber ob das immer in Harmonie und gemeinsame Abstimmung oder eher so zwanghaftes Drücken in seine eigenen Schuhe ist, ist, glaube ich, individuell unterschiedlich. Aber ja, weiß nicht. Der Trainer, gleichzeitig der Vater, für mich wäre es nichts. Ich würde mich da unwohl fühlen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber
ja, ich finde es auch. Ich finde es auch schwierig. Also ich kann das auch komplett nachvollziehen, was du sagst, dass man wahrscheinlich bei seinen eigenen Kindern jetzt nicht ganz unabhängig ist und immer irgendwie versucht, die besonders gut dastehen zu lassen oder so. Da bin ich bei dir. Das liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache. Wie ist denn das in der Gegenwart? Ist der jetzt auch weiterhin omnipräsent, Papa Mike? Also ist der bei jedem Heimspiel, bei jedem Auswärtsspiel dabei und taucht auch ganz oft irgendwie an der Seite von Zach Wilson auf?
Nee, eigentlich eher nicht. Ich meine, sein Vater ist auch Besitzer von mehreren Tankstellen, also von einer Tankstellenkette. Und er ist als Businessman einfach, glaube ich, ziemlich beschäftigt. Es fällt jetzt nicht auf. Also ich sag mal, seine Mutter ist deutlich öfter in den Medien als sein Vater.
Das ist ein gutes Stichwort. Dann lass uns doch mal über die sprechen. Die Mutter heißt Lisa, ist eine geborene, ich weiß nicht, wie würdest du es aussprechen, Neilman.
Ja, genau.
Neilman, also N-E-E-L-E, Man geschrieben, also Lisa Neilman. Und die kommt wirklich aus einer außergewöhnlichen Familie, würde ich mal sagen. Deren Eltern hatten 7 Kinder, die sind in Brasilien aufgewachsen, weil ihr Vater Gary damals in einem Büro für United Press International in Brasilien gearbeitet hat. Ursprünglich stammt die Familie aus Salt Lake City. Da ist ja auch Olle Wilson geboren und dann letztlich auch zur Highschool und zum College gegangen. Und die haben 36 Enkel und 28 Urenkel. Das ist mal eine ganze Menge, oder? Würdest du da den Überblick behalten können?
Also man muss sich zumindest irgendwie versuchen, die Namen zu merken. ich weiß nicht, wenn die Cricket auf dem Rasen spielen oder sowas, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, da alle auseinanderzuhalten. Ist auf jeden Fall eine große Familie.
Definitiv, Wahnsinn. Also Lisa heißt die Mutter von Zach Wilson und deren Bruder David, also der Onkel von Zach, Das ist, wie schon angesprochen, ein Airline-Mogul in Brasilien. Geschätzte 400 Milliarden Dollar Vermögen, hat einige Fluglinien gegründet. Morris Air habe ich gelesen, WestJet, JetBlue haben wir schon drüber gesprochen, Azul, Brazilian Airlines. Und, das finde ich total geil, er hat das elektronische Ticket erfunden. Und hat die Idee dann letztlich an Hewlett-Packard verkauft. Also so wie wir es heutzutage kennen, dass man quasi so nur sein Ticket vorzeigt. Das kommt von dem Onkel von Zach Wilson. Irre Geschichte, finde ich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Da sieht man aber auch, wie global das Ganze ist und wie so eine Idee jemand reich machen kann. 400 Millionen ist ja nun wirklich, ja, also Zach Wilson wird wahrscheinlich nicht der Reichste in der Familie sein.
Nee, wahrscheinlich nicht. Es gibt auch noch einen weiteren Onkel, Steven, ebenfalls Multimillionär. Der hat so ein Finanztechnologieunternehmen gegründet, das erste und größte Gesundheitssparkonto der USA entwickelt. Und auch diese Firma macht einen dreistelligen Millionenumsatz. Und cool finde ich auch das wusste ich nicht, du wahrscheinlich schon, dass David, der Onkel, also dieser 400-Millionen-Onkel, dann auch so einen Flug gechartert hat. Damals zum ersten Spiel der Jets, zum ersten Auftritt von Zach Wilson bei den Panthers damals. Und das war ja dann auch gleich das Duell für Zach Wilson gegen seinen Vorgänger Sam Darnold. Was hast du noch für Erinnerungen an diese Geschichte, an diesen gecharterten Flieger?
Ja, also ich sag mal, nachdem man die Infos vorher gehört hat, dass er ein Airline-Mogul ist, war das jetzt wenig überraschend. Dass er auch so einen Charterflug bucht. Also ich glaube, das ist jetzt auch für ihn nicht besonders eine kostenintensive Geschichte, sondern der ruft einmal unten irgendjemand an und sagt, hier, mach mal Flugzeug klar. Aber es ging auch für die ganzen Fans und sowas. Und man muss ja auch wissen, dass er bei BYU war und aus der Mormonenecke kommt. Und da ist es eine riesen Anhängerschaft und ein riesen Medienmarkt. Und da wollte er die Fans hinfliegen lassen. Und die haben dann, da war dann gleich ein kompletter Zach Wilson Fanclub quasi im Stadion.
Die dann aber auch dafür zahlen mussten, ne? Also Olle David hat jetzt nicht alle eingeladen, sondern das war quasi so eine Geschäftsreise. Man konnte Tickets kaufen, Flugticket kriegte man gleich. Also das war jetzt kein ich gönne euch jetzt mal was Trip, ne?
Ne, schon ein bisschen fragwürdig, wenn man das dafür macht und dann dafür noch Geld nimmt. Aber gut, umsonst ist nichts, ne?
Wie hat denn Zach Wilson damals auf diese Gerüchte reagiert? Du bist nur in diese Liga gekommen, weil dein Onkel so reich ist. Hat er sich da selbst mal zu geäußert oder hat er das ignoriert?
Nee, eigentlich überhaupt nicht, weil Zach Wilson ist sehr, sehr gut im Umgang mit Medien, sagt eigentlich immer genau das Richtige und durchdenkt immer alles, aber da ist auch schon in der BYU-Zeit mit aufgefallen, dass er eigentlich immer sehr durchdacht und sehr clever antwortet. Wie gesagt, BYU ist ja ein riesen Medienmarkt. Also das ist ähnlich wie im College-Football, ist ähnlich wie wenn man das so im New Yorker Markt sieht, ist bei BYU auch. Und da stürzt sich alles drauf, auf jede kleine Story, weil das eben BYU quasi die Schule der Mormonen ist. Dadurch kannte er den ganzen Medienumgang schon und er weiß dann auch darauf, clever zu reagieren und das einfach abzubügeln. Also er hat mehr oder weniger überhaupt gar nicht darauf geantwortet oder ist mit diesen typischen leeren Worten, die man bei Sportler-Interviews gibt, einfach so abgewascht.
BYU, gutes Stichwort, Brigham Young University, Brigham, richtig? Ja, genau. Du hast mehrmals gesagt, in der Hand der Mormonen, da sind einige bekannte Gesichter heutzutage aus der NFL hingegangen. Andy Reid zum Beispiel, Head Coach der Chiefs, war auf der BYU. Steve Young, legendärer Quarterback der 49ers, Linkshänder, war auch da. Aber Zach Wilson hat sogar ein paar Rekorde von Steve Young damals an der Uni gebrochen. Also der war da ein absoluter Überflieger, ne?
Ja, Zach Wilson hat die beste Saison eines Quarterbacks in der BYU-Geschichte 2021 abgeliefert, was ihn ja letztendlich auch zum Second Overall Pick gemacht hat. Und man muss auch wissen, dass BYU ist so ein kleiner, geschlossener Kreis in sich. Sein persönlicher Quarterback-Trainer ist ja auch John Beck. Der Name ist wahrscheinlich auch irgendwo präsent bei einigen NFL-Fans. Nicht der erfolgreichste NFL-Quarterback gewesen, aber auch BYU-Quarterback. Taysom Hill zum Beispiel ist auch ein BYU-Quarterback gewesen. Also die Verbindungen nach BYU sind da, aber allerdings ist seine Familie ja eigentlich Utah Utes-Fan. Und wer sich im College-Football ein bisschen auskennt, sind BYU und die Utah Utes erbitterte Feinde.
Mhm.
Und Zach Wilson ist groß geworden als Utah Youth-Fan, wie die gesamte Familie, und ist dann zu BYU gegangen. Also das ist schon eine interessante Story, wenn man weiß, wie so die lokale Rivalität hat.
Dann ist er an Position 2 tatsächlich gedraftet worden. Hattest du immer auf ihn spekuliert als Jets-Fan? Hast du gehofft, dass sie ihn nehmen? Oder warst du am Ende skeptisch und hättest eigentlich lieber eine andere Wahl getroffen?
Das ist schwer zu sagen. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher gewesen, dass Trevor Lawrence der First Overall Pick war. Während der wirklich absolut vollkommen verkorksten 2020er Jets-Saison hat man zum Ende ja schon gehofft, dass man tankt und dass man vielleicht doch noch Trevor Lawrence sich holt. Zach Wilson, die Gerüchte waren ja immer wieder da, dass er dann vielleicht doch First Overall wird. Aber ich hätte tatsächlich Trevor Lawrence präferiert, war mir aber klar, dass Trevor Lawrence nicht mehr verfügbar sein wird. Und dann war für mich nachher, nach einer längeren Überlegung, da doch Zach Wilson das Ziel. Also ich war froh, als er gedraftet wurde, gerade wenn man sich näher mit ihm beschäftigt und weiß, was es für ein Hard Worker und was für ein Football-Junkie er ist. Doch, und außerdem passt er einfach nach New York. Wenn man ihn sich anguckt, dann sieht er aus wie so ein Highschool-Musical-Kind. Wie so diese typische 80er, 90er Jahre Highschool-Kid aus einer reichen Vorstadtfamilie. Das hat schon irgendwie, das sprach schon für Schlagzeilen. So ein bisschen Swag mit dem Kopfband und ist ja ein ziemlicher Kontrast zu Trevor Lawrence, der ein absolut sauberer Typ ist, wo man glaubt, dass der eigentlich niemals irgendwie was Negatives machen wird. Oder beziehungsweise, was heißt negativ? Auch niemals irgendwie wirklich große pressewirksamer Mensch ist. Das ist, glaube ich, ein sehr durchdachter Typ. Und Zach Wilson passt, glaube ich, in Dick Apple. Das ist irgendwie Match made in heaven.
Es gab ja auch dieses Foto damals im Rahmen des Drafts 2021, der in Cleveland war, meine ich, ne? 2021 war in Cleveland der Draft, genau. Wo es so ein Gruppenfoto gab von allen College-Talenten, die vor Ort waren. Zach Wilson war auch da. Der passte da nicht so richtig rein irgendwie, ne? Dieser blonde Surfer-Typ neben all den grimmig, cool blickenden Typen. Also hast du dieses Foto vor Augen?
Ja. Ja, er ist nee, er passt eigentlich überhaupt nicht in die Welt, das stimmt. Also in diese Welt passt er irgendwie nicht so ganz rein, zumindest optisch.
Dann hat er seinen Rookie-Vertrag unterschrieben. Da waren ihm 35 Millionen fully garantiert. Meinst du, er hat dann mal einen Anruf von seinem vermögenden Onkel bekommen? Gut gemacht, Junge. Schön, dass du jetzt auch Millionär bist.
Auch sicherlich. Aber ich glaube, die ganze Familie sind Millionäre. Ich glaube, man kannst du da nicht mehr großartig beeindrucken. Selbst da ist ja noch irgendwie die Tante hat auch noch so eine, diese 10.000 Hektar große Ponderosa Resort. Also die sind alle erfolgreich. Egal, wenn man da aus der Familie sucht, das sind alles Millionäre und die sind alle irgendwo höchst erfolgreich. Ich glaube, damit reißt du dich in der Familie einfach nur ein.
Ja, aber was für eine krasse Familie tatsächlich, ne? Also klar, so mehr Kinder du hast, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass da auch irgendwie ein Überflieger dabei ist, aber dass das alles Überflieger sind, finde ich schon heftig. Als,
ja, dann, ja, man muss sich dann auch mal einfach nur mal den Instagram-Account seiner Mutter angucken. Mhm. Nennt sich Life According to Lisa. Das Two mit als zwei geschrieben. Sie hat 100.000 Follower, so eine Instagram-Influencerin. Mhm. Und man sieht da auch Fotos. Also wenn man den Hang zu großem Kontovolumen hat, dann wird einem das sehr gefallen. Da sind diese typischen weißen, reichen Vorstadtfamilien-Fotos drin. Also sie ist so eine typische Influencerin mit irgendwelchen Augenbrauen und selbstbräuner Videos und alles drum und dran. Aber da gibt es halt auch Fotos, wo alle in weiß gekleidet die Familie steht und man sieht denen auch an, dass sie reich sind.
Ah, ich liebe so eine Tipps, so eine Gossip, Social Media Tipps. Sag nochmal für alle zum Mitschreiben, wie nennt sich Ihr Account?
Das nennt sich Life According to Lisa.
Okay, und Two ist eine 2.
Alles zusammengeschrieben und die Two ist einfach nur eine 2. Findet ihr sofort, steht Lisa Nealman Wilson, sind auch Fotos von ihr mit Zach Wilson zu sehen. Wie gesagt, 100.000 Follower und das war ja auch wieder so eine Sache. Er wurde ja im Pre-Draft-Process, man weiß ja, die New Yorker Medien sind, ist wirklich ein heißes Becken. Und da kamen Dinger, wo er gefragt, weil Lisa Wilson, seine Mutter, ist jetzt, sag ich mal, optisch ansprechend, je nachdem, klar, vielleicht jetzt auch nicht für jeden, jeder hat so seine eigenen Präferenzen, aber sie ist eine sehr ansehnliche Person und wurde dann wurde Zach Wilson auch gefragt in Interviews, wie ist es eigentlich, wenn man mit so einer Hot Mom zusammenlebt?
Was für eine Frage.
Okay. Und, ja, und solche Fragen muss sich ein 22-Jähriger in der nationalen Medien anhören und darauf reagieren. Weil es gibt natürlich, wie es bei den Instagram-Models und sowas ist, gibt es natürlich auch viele Stalker und viele, sag ich mal, die weit unter der Gürtellinie sind. Ja, und sie hat natürlich viel mehr Aufmerksamkeit dadurch bekommen und hat dann natürlich Nachrichten gekriegt von übel sexistischen Nachrichten, über beleidigende Nachrichten und alles drum und dran. Und das war nachher ein großes Thema. Und er musste immer wieder Fragen zu seiner Mutter beantworten. Er hat sie sogar gebeten, den Instagram-Account abzuschalten, nach dem Draft, aber nicht, um seiner Mutter irgendwas vortragen zu wollen oder sondern einfach nur, um sie zu schützen, weil er wegen dieser ganzen Hassnachrichten, die kamen, von neidischen Menschen und sowas, auf deren Lifestyle. Aber sie hat den ganzen getrotzt und ja, postet dann zusätzlich auch noch TikTok-Videos mit der Freundin von Zach, also die jetzt nicht mehr seine Freundin ist. Aber auch das hat natürlich Geschichten befeuert. Also es ist wirklich das typische Leben eines College Quarterbacks mit der Familie und allem drum und dran.
Ja, wenn man jetzt auch die Familie sieht, ne, den Papa, Mama Lisa, die 5 Kinder, das ist ja auch so eine Vorzeigefamilie. Es könnte auch aus so einer Zahnpasta-Werbung irgendwie stammen, ne? Alle doll so am Grinsen und gute Laune,
und
oder?
Dann guckt ja. Und dann empfehle ich wirklich jedem einfach nur auf dem Instagram-Channel das aktuell dritte Bild anzugucken. Das trifft es. Könnte auch eine Oral-B-Werbung sein.
Ja, cool. Erzähl uns ein bisschen was zu seiner Ex-Freundin. Wer war das? Warum haben die sich getrennt?
Das weiß man nicht so ganz. Das ist eine Jugendfreundin gewesen. Mit der war er schon, ist er schon seit langer Zeit zusammen gewesen. Die nennt sich Jill, schwer, G-I-L-E schreibt man das. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Wenn man Zach Wilson und einfach nur Zach Wilson Girlfriend oder sowas googelt, dann sieht man auch die Bilder. Mhm. Sie passt nämlich auch voll in diese Welt. Also ich weiß nicht, die müsste auch so Anfang 20 sein, aber ich glaube, die hat auch schon ein paar Operationen hinter sich. Ja, es ist jetzt auch, sie ist halt auch einfach nur die Freundin von ihm. So dementsprechend ist sie natürlich auch in diese ganze Gossip-Welt so ein bisschen reingekommen. Mhm. Aber die sollen sich jetzt wohl getrennt haben. Also zumindest, ich kann mit dieser Welt nichts anfangen, aber es ist ja wohl heutzutage ein großes Ding, wenn jemand bei Instagram seine Bio ändert oder irgendwelche Fotos rein und raus nimmt und die haben wohl im Januar gegenseitige Fotos gelöscht.
Naja.
Das war's wohl und danach gab es dann natürlich wieder New York Post, die hat dann irgendwas gesehen, ein TikTok-Video, wo seine Mutter zusammen mit seiner Freundin, beziehungsweise dann Ex-Freundin, noch ein Video macht, diese 10 Sekunden Tanzgeschichten, wo irgendwie You Can Kiss My Ass und dann haben sie alle vermutet, um Gottes Willen, das ist an Zach Wilson gerichtet und seine Mutter macht da mit. Mhm. Also vollkommen schräg, aber das hatte wohl eher was in Richtung Hater zu tun. Mhm. Schwer zu sagen, auf jeden Fall, seit Januar sind sie nicht mehr zusammen irgendwo in der Öffentlichkeit gesehen worden, es wird vermutet, dass sie sich getrennt haben und im März gab es dann halt auch Fotos, wo Zach Wilson zu Besuch in Miami war, mit seinem Kumpel Braxton Berrios, bisschen abgehangen hat in seiner Heimat, also in Braxton Berrios Heimat und dann waren sie irgendwo auf dem Schiff zu sehen und da war er mit einem neuen Model im Arm oder beziehungsweise nebeneinander ist er von irgendwelchen Paparazzo fotografiert worden und da hat man dann vermutet, dass er jetzt eine neue hat. Oh, okay. Aber seit März ist dann nichts in die Richtung gekommen. Mhm. Mal, ich weiß nicht, zurzeit ist er offiziell Single, aber ich glaube, er hat kein großes Interesse daran, dass es in der Öffentlichkeit zu sehen ist.
Wir werden jetzt alle wahrscheinlich irgendwann, wenn es denn offiziell ist, die neue Freundin von Zach Wilson auf dem Instagram-Profil seiner Mama sehen vielleicht. Spätestens zu garantiert. Thanksgiving oder Weihnachten, wenn es wieder ein Oral-B-Foto mit der ganzen Familie gibt. Super.
Garantiert.
Wir haben drüber gesprochen, Sebastian. Das erste Spiel im Trikot, das erste offizielle Spiel, Punktspiel im Trikot der New York Jets war für Zach Wilson gegen Sam Darnold ausgerechnet, den ihr vom Hof gejagt habt, so nenne ich es mal, und das Spiel ging verloren. Kannst du dich noch dran erinnern, wie es dir danach ging? Warst du ernüchtert? War das unglücklich? Warst du sauer? Weißt du das noch?
Also ich glaube, das wurde am Anfang einfach von außen auch größer gemacht, als es eigentlich war. Weil es natürlich Sam Darnold gegen Zach Wilson und viele von außen wollten eine Story draus machen, dass es so das Revenge-Game von Sam Darnold ist. Wobei es niemals irgendwas mit Revenge zu tun hatte. Man hat sich von Sam Darnold ja absolut gut getrennt. Niemand hat da was Böses gegen den anderen gesagt. Deswegen war das mehr Story, als es im Endeffekt war. Ob ich enttäuscht war, eigentlich nicht, weil ich verfolge Football schon zu lange und ich erwarte von Rookies einfach nicht, dass sie vollkommen explodieren. Dass sie so eine Saison spielen, wie sie Kyler Murray in seinem ersten Jahr gespielt hat oder wie sie RG3 damals gespielt hat. Deswegen war ich nicht enttäuscht. Nee, so kann ich eigentlich nicht sagen.
Du hast es schon gesagt oder hast auch seine Touchdown-Interception-Ratio genannt. Am Ende war er zwischendurch ja auch verletzt, hast du ja auch gesagt. Hat er 13 Spiele bestritten, 3 Siege eingefahren in dieser Zeit. 4 Rushing-Touchdowns unter anderem auch gemacht, hat ein Quarterback-Rating von 69,7. Hat sich dann tatsächlich, um das jetzt nochmal zu unterstreichen, zum Ende der Saison hin gesteigert, weil er auch nicht mehr für so viel Turnover gesorgt hat, ne?
Ja, das hat er abgestellt. Und was ganz wichtig in seinem Spiel ist, ist das offensive System, das er neu gekommen ist, das beim Mike LaFleur sehr, sehr kompliziert ist. Also da hat jeder gemessen an dem Verteidiger, den er vor sich hat, 3 oder 4 verschiedene Optionen in seiner Route. Und das muss ein Quarterback erstmal verstehen, und das bei 3, 4 verschiedenen Spielern, die dann verschiedene Optionen haben, und dann musst du lesen, was die Defense macht, und dann das Ganze umsetzen. Und wenn du dann die falsche Option im Kopf hast, dann wirfst du den Ball an eine Position, wo die Route gar nicht lang geht. Und das führt zu Interception. Und das war, glaube ich, in den ersten Wochen einfach der Fall. Und nachdem er dann 4 Wochen quasi krank draußen war, nach einem Tackle von Matthew Judon gegen die Patriots, und war 24. Oktober, da hat er sich an der Hüfte verletzt. Oder war das an der Schulter? Ich glaube sogar an der Schulter. Ich bin mir für die Verletzung gerade nicht so sicher. Dann hat er 4 Wochen Zeit gehabt. Und dann kam er zurück und war eigentlich schon ein anderer Quarterback. Man muss dazu auch sagen, dass er sehr beeinflusst war von Drops. Also kein Quarterback musste mit so viel Drops leben wie er. Also seine hat er nur 55% Completion Percentage. Wären die Drops allerdings nicht gewesen, wäre diese Zahl über 60% geworden. Und das hat ihn natürlich auch beeinflusst. Also man hat auf jeden Fall den Fortschritt gemerkt. Erst recht an den ausbleibenden Interceptions.
Jetzt könnten böse Zungen behaupten, und Trevor Lawrence kann man da ja auch mit reinnehmen, es kann eigentlich nur besser werden für ihn in der kommenden Saison, und trotzdem hört man oder liest man seinen Namen immer wieder, wenn es in Artikeln darum geht, welche Spieler werden vermutlich in der neuen NFL-Saison den größten Schritt nach vorne machen. Siehst du das auch so? Ist das ein Kandidat dafür, der uns überdurchschnittlich positiv überraschen wird in der kommenden Saison?
Also ich glaube ja. Ich glaube jetzt nicht an den riesen Breakout, dass er plötzlich ein Approval Quarterback wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber er hat jetzt ja die neuen Waffen bekommen. Letzte Saison war das Jets-Team auch wirklich puh. Also die Offensive Line hat sich verbessert, aber ansonsten waren ja Wide Receiver 1 war Corey Davis, der einige Bälle hat fallen lassen und nachher verletzt war. Und nachher hat er dann mit Receivern gespielt wie DJ Montgomery oder Jeff Smith, die Nicht-Jets-Fans wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie was sagen. Mit so einem Team musst du natürlich auch erstmal umgehen und leben. Und ich denke, dass jetzt alle Waffen dafür da sind. Es sind neue Titans da, die Offensive Line ist massiv verbessert worden. Er hat einen Top-10 Wide Receiver im Draft bekommen. Elijah Moore ist ein Receiver, der in der zweiten Saison erst wirklich unglaublich gut war und auch eine richtige Waffe ist. Braxton Berrios war sein Go-To-Guy, und es ist so eine Bromance, die er mit dem aufbaut. Die machen ständig Selfies voneinander, wie sie im Auto sitzen. Er besucht ihn in Miami und die trainieren zusammen. Also ich glaube, er hat jetzt die Waffen um sich herum, um auch wirklich dieser Breakout-Spieler zu werden. Und es gab einen Artikel vom Bleacher Report, wonach Dark Horses für bestimmte Kategorien genannt wurden. Und dort hat ihn ein nicht ganz unbekannter NFL-Analyst, also zumindest keine Luftpumpe, ihn als Dark Horse-Kandidaten für die meisten Pass-Touchdowns 2022 genannt. Finde ich ein bisschen sehr hochgegriffen. Aber es ist zumindest interessant, dass er in solchen Artikeln mal erwähnt wird.
Definitiv. Und es ist auch eine gute Info für alle, die Fantasy-Football spielen. Weil wissen wir auch, hat, Quarterbacks, die überdurchschnittlich viele Touchdowns werfen oder erlaufen, bringen viele Punkte.
Also ich würde tatsächlich, ich bin auch Fantasy-Football-Spieler und alles andere als jemand, der eine grüne Brille trägt, wenn es um das geht. Also ich würde niemals einen Jets-Spieler nehmen. Ich habe in den letzten 10 Jahren nie einen Jets-Spieler genommen. Per se.
Okay.
Und jetzt wäre das tatsächlich Zach Wilson jemand, der man so in Dynasty-Geschichten oder sowas durchaus mal nehmen sollte. Also mindestens als zweiten Quarterback mal drauf haben könnte, weil das könnte echt überraschen. Es sind viele Waffen da und die Running Backs, Michael Carter und jetzt der frisch gedraftete Breece Hall, sind beide im Passspiel einsetzbar. Das ganze System setzt auf viele kurze Pässe. Man muss aber auch noch wissen, Zach Wilson war letztes Jahr der effektivste Rushing Quarterback der NFL.
Mhm.
Zumindest von Yards to Attempt, mit 6,58 war er der effektivste. Mit Sicherheit gibt es andere, die natürlich besser sind, gar keine Frage. Aber zumindest diese Zahl, steht die Zahl im Raum. Und 6,58 pro Carry mit 4 Rushing Touchdowns. Obwohl er 4 Spiele gefehlt hat, Zach Wilson irgendwo im Kader zumindest auf der Bank sitzen zu haben, keine schlechte Idee.
Ihr wart ja bekanntlich auch an Tyreek Hill dran. Da waren die Jets ja offenbar auch in der Verlosung. Ist bekanntlich nicht zu euch, sondern zu den Dolphins gegangen. Bedauerst du das? Oder sagst du, nee, den hätte ich eh nicht so gern gehabt?
Es liegt bei mir nicht am Sportlichen. Aber allein schon als das Interesse an ihm wohl aufkam und die Jets wohl auch geboten haben, ist ein kleiner Teil von mir gestorben.
Mhm.
Als Jets-Fan, muss ich sagen. Mittlerweile bin ich drüber weg. An dem Moment habe ich gedacht, screw the Jets, ganz ehrlich. Weil man lange von einer Kultur gesprochen hat. Weil der Joe Douglas davon gesprochen hat, eine Culture zu bilden. Man will Football-Junkies haben. Man will Leute, die sich wirklich nur um den Sport kümmern. Und dann kümmert sich um Tyreek Hill. Und ich glaube, die meisten kennen die Geschichten um ihn. Und das wäre absolutes Drama für mich gewesen. Sportlich ist er natürlich eine Granate, aber ich will so einen Typen nicht im Team haben. Ich bin sehr froh, dass ich zustande kam, aber man hat sich immerhin bemüht und da bin ich immer noch ziemlich sauer drüber, muss ich sagen. Einfach weil ich finde, dass so ein vorbelasteter Charakter, dass man einfach zu viel übers Board wirft, was man an eigener Identität hat oder wo man bisher eigentlich kriminell geworden ist, immer sofort rausgeschmissen hat, in die Tür gesetzt hat, mit sowas nichts zu tun hat. Und dann will man sich so an ein Team holen, Ich hätte es überhaupt nicht gefeiert und ich hätte echt Schwierigkeiten mit meiner Anhängerschaft zu den Jets im nächsten Jahr gehabt, muss ich sagen.
Was die NFL ja in Perfektion kann, und ich kann das als Sympathisant der Jacksonville Jaguars genauso wie du immer sehr gut nachvollziehen, ist so ein Hype zu schüren. Also wenn man dann immer irgendwie, weiß ich nicht, im Frühjahr, im Frühsommer auf das Roster seines Lieblingsteams guckt, dann sieht das ja immer super aus. Also man glaubt ja dann immer, ja, aber jetzt in der kommenden Saison, da wird's wirklich was werden. Man hört auch bei dir raus, du bist optimistisch wieder, euphorisch auch ein bisschen, gute Verstärkung geholt. Was meinst du denn, wenn du jetzt mal so alle Emotionen ausblendest, was die New York Jets mit Zach Wilson in seiner zweiten Saison abspulen werden?
Ja, ich bin tatsächlich, also ich kann sehr gut die grüne Brille absetzen. Ich glaube, dass die Jets auf dem richtigen Weg sind. Ich glaube, die Jets haben eine der besten Off-Seasons der NFL gehabt. Und das hätte ich die letzten Jahre niemals behauptet. Zumindest wer mich kennt oder meine Artikel von seiner Zeit kennt, der weiß das, dass ich auch sehr kritisch gegenüber der Jets sein kann. Und ich glaube aber, dass sie genau auf dem richtigen Weg sind. Es sind noch ein paar, der Nummer 1 Receiver und der Nummer 1 Cornerback jetzt sind Rookies. Deswegen sollte man dort jetzt nicht den sofortigen Breakout erwarten. Die Offensive Line ist aber verbessert. Also ich glaube, dass die Jets, wenn dieser Spielplan nicht wäre, den sie jetzt bekommen haben, tatsächlich ein Kandidat wäre, um bedeutende Spiele im Dezember zu spielen.
Mhm.
Sprich, dann noch in der Playoffs irgendwo zumindest eine Rolle zu spielen.
Mhm.
für zumindest für einen Wildcard-Spot mit 3 Wildcard-Plätzen. Also in meinen Augen ist es als Fan auch eine Erwartung. Aber ich glaube, dass das alles steht und fällt und genau über das Thema, was wir heute sprechen, nämlich mit Zach Wilson. Das Team ist vernünftig gebaut. Es sind jetzt an allen Stellen dort. Man hat im Draft in der ersten Runde 3 Top-10-Talente bekommen und dann auf Premium-Position Wide Receiver, Cornerback und Edge. Das muss man jetzt einfach liefern. Also das Team ist jetzt entsprechend aufgebaut. Man hat sich einen Pro Bowl Guard und Lathan Tomlinson geholt, also geschützt hat man ihn auch. Man hat eigentlich im Endeffekt das gemacht, so als grobes Abbild von dem, was die Bills mit Josh Allen gemacht haben, der ja auch in seiner ersten Saison jetzt nicht top war. Teilweise noch nicht mal gut. Wenn man da mal zurück überlegt. Und jetzt ist Josh Allen eigentlich einer der Top 3 Quarterbacks der Liga. Und die Jets haben dasselbe getan. Sie bauen um ihn herum. Sie haben die Offensive Line verstärkt. Die Offensive Line ist auf dem Papier sehr, sehr gut. Hat das Potenzial zu einer Top 10 Offensive Line. Und am Offensive Coordinator hat man gesehen, dass er mega kreativ ist. Am Ende der Saison hat es wirklich alles geklickt und die Jets haben wirklich tolle offensive Spiele abgeliefert, wenn man sich die letzten 3, 4 Spiele mal anguckt. Ja, was soll man sagen? Also eine Prognose ist schwer, weil der Spielplan einfach unfassbar schwer ist. Man muss sich nur die Spiele bis zur Bye Week angucken, da ist kein einfacher Gegner dabei. Mhm. Sind alles Top-Gegner. Ich glaube, die Ausgangsfrage war die Prognose, oder?
Ja, genau. Also, aber die hast du ja eigentlich beantwortet, die Frage. Also, dass die Jets auch im Dezember irgendwie noch ein Kandidat sind für ein Team, für das es noch um was geht. Das ist doch auf jeden Fall eine aussagekräftige Aussage, würde ich jetzt für die Jaguars zum Beispiel auch unterschreiben. Auch die haben einen Scheißspielplan. Die treten ja unter anderem gegen alle AFC West Teams an. Das ist natürlich auch bitter. Aber wir haben ja über den...
Aber bei den Jets ist es ja auch kurios, die spielen gleich gegen alle AFC, mein Gott, gegen wen spielen sie parallel? Auf jeden Fall gleich alle 4 aus einer Division in der ersten Woche. Mhm. Also die haben schon ziemlich komischen Gameplan.
Gibt es denn, also wir reden ja hauptsächlich über den Menschen, Zach Wilson, gibt es denn irgendwas so in seiner Work-Ethic oder in seinem Hobbybereich irgendwas, was dir auch nochmal besonders Hoffnung macht? Also hast du da was erfahren? Keine Ahnung, er setzt jetzt, weiß ich nicht, verstärkt auf Yoga oder du hast jetzt in den letzten Monaten irgendwie mitbekommen, dass er jetzt mit irgendwas anderem angefangen hat, um besser zu werden. Also konntest du da noch irgendwas über ihn erfahren, über den Menschen, Zach Wilson, so aus der Entfernung?
Ja, einiges sogar. Also erstmal ist Zach Wilson ein ausgezeichneter Jonglierer. Mhm. Tatsächlich, also der kann so mit 5-6 Bällen jonglieren. Also so Hand-Auge-Koordination ist zumindest richtig stark. Und er ist der absolute Football-Junkie. Also sein ehemaliger Basketball-Coach der Highschool hat über ihn gesagt, Zach Wilson ist der beste Athlet, den er in 35 Jahren trainiert hat. Also Basketball spielen kann er. War eine Zeit lang sogar sein Nummer 1 Sport. Bis er auf der Highschool dann zum Football gegangen ist. Dann wird er teilweise aus dem Facility geworfen, weil er zu lange da ist und die Außenmeister Feierabend machen wollen. Mhm. Also er sitzt in einem Filmroom und ist ein ehemaliger Fullback bei BYU zum Beispiel. In einem Interview mit einem Play Like a Jet Podcast, das ist ein täglicher Podcast, wo eigentlich immer irgendwelche Leute interviewt werden, hat gesagt, es gab Tage, wo er war einfach nur der Fullback von BYU, wo er mitten am Tag in der Offseason einen Anruf von Zach Wilson bekommen hat und dann: Hey, ich habe das so und so gesehen und da der und der Gegner, wir müssen mal das und das versuchen. Und das erzählen diverse Leute über ihn. Dass er halt genauso committed to the game ist. Und diese Offseason zum Beispiel sieht man ihn eine Rundreise machen. Der war in Nashville, Tennessee, um mit Corey Davis zu werfen. Ende März. Dann war er in Miami, hat sich mit Braxton Berrios getroffen und haben mit dem gefeiert und ein paar Trainingssessions gehabt. Dann ist er nochmal weiter geflogen, Scottsdale, Arizona, und hat dort mit Denzel Mims und DJ Montgomery, also so ein paar zweite Reihe Receiver bei den Jets, mit denen nochmal trainiert. Also er fährt hin und her.
Wahrscheinlich im JetBlue-Flieger, oder?
Garantiert. Aber ich gehe auch davon aus, dass er auch so umsonst.
Ja.
Ich denke, das ist bei den Amis relativ viel. Und dann, also irgendwelche bekannten Leute dann, umsonst fliegen zu lassen. Und dann wird er noch dieses Jahr auf der Tight End University, oder wie nennt man das? Das ist von George Kittle organisiert. Mhm. Tight End Academy, glaube ich. George Kittle organisiert das ganze Ding. Und dort holen sie dann natürlich auch ein paar Quarterbacks, meist irgendwelche College-Quarterbacks oder Zweitreihen-Quarterbacks, die dann dafür Serven zur Verfügung stehen. Und dort hat er Zach Wilson angefragt und Zach Wilson hat gesagt, jo, mach ich. Also nimmt er auch dort teil, um mit den Titans zu trainieren. Also Zach Wilson ist absolut besessen vom Spiel. Das sagt jeder seiner ehemaligen Trainer, das sagt jeder seiner ehemaligen Mitspieler. Der will alles wissen und will alles verstehen und ja, man sieht es halt auch an seinem Spiel, dass sich kontinuierlich verbessert.
Weißt du ein bisschen was über ihn, über sein alltägliches Leben in New York? Also das Stadion ist ja ein bisschen draußen, ist ja nicht Downtown. Ist er Downtown gezogen? Wohnt er in Manhattan? Wohnt er da irgendwie irgendwo Richtung Jersey? Weißt du da was? Gibt es da Fotos von seinem Apartment? Hat er sich ein Haus gekauft?
Nee, ich weiß, von seinem Wohnort dort tatsächlich weiß ich nicht. Ich glaube, davon ist aber auch nicht in die Öffentlichkeit, nicht in die Öffentlichkeit transportiert worden. Was, glaube ich, im New Yorker Markt nicht gut ist. Aber er muss da ja wohnen. Normalerweise ist er ein Utah-Kid, also so aus der Kleinstadt, die wohnen so im Vorort von Salt Lake City, was man auch in den Home-Videos sieht von seiner Mutter, das ist halt wirklich so eine typische amerikanische Vorstadt. Aber er ist bei jetzt gerade aktuell, in der Off-Season, wo Voluntary Workouts vorher schon, bevor den Voluntary Workouts immer wieder in Stadien gesehen wurden, jetzt vor ein paar Tagen erst bei den New York Mets, bei Baseball, mit dem Trikot, wo er gefilmt wurde an der Seite, wo er dort sitzt. Also er ist nicht so ein medienwirksamer Auftritt mit Trikot und First Pitch, sondern er saß einfach der Spieler geguckt. Dann ist er bei den Playoff-Games der New York Rangers im Eishockey, war auch beim Islanders-Game. Also der supportet die ganzen New Yorker Teams und ist dort immer wieder im Stadion zu sehen. Also er wird in dieser Region wohnen, er hält sich dort auf und er tut, glaube ich, auch einiges für sein Ansehen, wenn es jetzt auch nicht sehr offensiv ist.
Mir ist gerade so im Kopf geschossen, kennst du ja auch, wenn der Draft rum ist oder ein NFL-Spieler seinen Vertrag hochdotiert verlängert, dann ist es ja so gang und gäbe, dass Mama ein Auto bekommt oder die Eltern bekommen ein Haus oder so. Das kann Zach Wilson natürlich schlecht machen. Ne?
Ja, das, ich glaube, mit dem Haus oder mit einem neuen Porsche kann er da eher nicht beeindrucken. Nee.
Ja, irgendwie auch bitter. Cool, Sebastian.
Aber man muss ja auch sagen, vielleicht ist es auch deswegen, hat er auch deswegen zusätzlich diesen Push in sich. Er hat ja so ein Armband. Eigentlich wird immer auf sein Kopfband geachtet, aber er hat ein Armband, auf dem seit Jahren trägt er dieses Armband, wo draufsteht, prove them wrong. Das ist sein Motto, weil er kommt aus der Rechtsfamilie, ihm wird immer nachgesagt, ihm wurde alles in den Schoß gelegt und nur deswegen ist er erfolgreich. Und das will er diese gesamte Karriere schon auf College einfach bekämpfen. Und er will es selber werden. Und ich glaube, wenn du einfach nichts tun musst und trotzdem im Porsche durch die Gegend fahren kannst, weil du halt reiche Eltern hast, einen reichen Onkel, aber dann trotzdem, er macht nicht fürs Geld.
Ja.
Das muss er nicht tun. Und ich glaube, das ist so ein zusätzlicher Chip on the shoulder, zu sagen, ich kann es auch sportlich und nicht nur, weil ich in diesem Kinderwagen geboren wurde.
Alles klar. Schönes Schlusswort, finde ich. Also wir werden mehr denn je Zach Wilson natürlich auch im Auge haben. Es gibt, glaube ich, nicht das Duell Jaguars gegen die Jets in der kommenden Saison. Ne? Das finde ich ein bisschen schade.
Doch.
Echt?
Oder? Doch, sie spielen ein Primetime-Game. Ich meine ein Thursday Night Game.
Ah, guck mal.
Müsste in der zweiten Saisonhälfte passieren. Die sind ja beide letzter geworden, beides AFC-Teams, also müssen sie gegeneinander spielen.
Ah, guck mal, freue ich mich. Dann gibt's ja auf jeden Fall schon mal einen Saisonsieg der Jaguars.
zumindest die größte Chance.
Ja, das stimmt.
Aber zu dem Zeitpunkt der Saison glaube ich tatsächlich nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber cool.
Da werden die Jets schon noch wieder eine Rolle spielen. Also als Dark Horse-Kandidat für die Wildcard sollte man sie umsetzen haben.
Ich sage auf jeden Fall an dieser Stelle vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du quasi für die breitere Öffentlichkeit ein bisschen was über Zach Wilson erzählt hast. Ich habe sehr viel erfahren und ich glaube, viele von euch werden ihn jetzt auch nochmal mit anderen Augen sehen. Vielleicht wusstet ihr auch noch nicht, dass er so eine reiche Familie hat, wie es mir ergangen ist. Das war sehr gut, Sebastian, und ich freue mich oder ich drücke den Jets und dir die Daumen, dass ihr ein bisschen mehr zu feiern habt als in den letzten Jahren.
Vielen Dank. Es wäre wirklich zu wünschen, mal schließlich längsten Playoff-Draws der NFL. Und es wäre mal schön, wenn die Jets mal positiv sind und man nicht über sie lacht.
Ja, definitiv. Super. Dann vielen, vielen Dank.
wenn ihr, ihr kennt das Spiel, auch über einen speziellen Spieler mehr erfahren wollt, dann schlagt uns das gern vor, so nach dem Motto, hey, ich habe gehört, dass bei dem und dem das und das los war oder wusstet ihr eigentlich und so weiter, ihr kennt das, dann schreibt uns gern eine Mail an redaktion@footballerei.de oder schreibt uns über die sozialen Medien an, dann versuchen wir das umzusetzen. Sebastian, vielen Dank an dieser Stelle. Go Jets. Nee, was ruft ihr immer?
Eigentlich J-E-T-S, Jets.
Ah, richtig. Jets.
Aber Go Jets geht eigentlich immer, wenn man sich schnell verabschieden will, ja.
Sehr gut. Take Flight. Nächster Urlaubsflug machst du auch im JetBlue-Flieger, oder?
Nee, ich bin da nicht so eine Markensau. Ich glaube, ich suche mal einfach den billigen Flug aus.
Okay.
Das wird nicht JetBlue sein.
Alles klar. Super. Vielen Dank dir. Vielen Dank euch. Ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Tschüss.
Tschö. Rest warrant, Aaron Hernandez. Here comes Roger Goodell. Janet, that was disgusting. Colin Kaepernick refusing to stand. OBJ! OBJ! Greatest comeback in Super Bowl history.